heute mit dem Thema
Interview mit Dirk von Victorious.
Herzlich willkommen, liebe Metalheads, zu einer neuen Folge von Metal Markus Metal Podcast. Wir haben, wenn ich jetzt sage mal wieder, ist das seltsam, weil wir in letzter Zeit sehr oft Interviews hier zu hören bekommen haben, aber wir machen einfach mal wieder ein Interview und zwar mit der Band Victorious und zu Gast ist dafür Dirk. Einen wunderschönen guten Tag.
Ja, grüß dich. Schön, dass ich bei dir sein darf.
Ja, sehr gerne. Geht's dir gut? Du siehst auf jeden Fall sehr entspannt und zufrieden gerade aus.
Ja, ich hatte vorhin einen schönen langen Spaziergang in der Sonne. Ich habe heute frei sozusagen und der Tag ist relativ entspannt für mich gewesen, ja.
Das klingt schon mal gut. Entspannt ist immer gut. Ja, und du bist Gitarrist und wenn ich das so richtig sehe, auch Gründungsmitglied der Band Victorious. Oder spricht man es jetzt Victorious aus? Weil Victorious, also siegreich, würde man ja eigentlich mit OU schreiben. Und so wie ihr es schreibt, habe ich immer so das Gefühl, hat das was mit Stratovarius zu tun als Inspiration?
Tatsächlich nicht. Es stimmt, es müsste eigentlich mit O geschrieben werden, aber für das O war im Schriftzug kein Platz mehr. Das O hätte das nicht mehr symmetrisch aussehen lassen. Das ist so ziemlich der einzige Grund, warum das O dort nicht im Schriftzug ist, beziehungsweise warum wir anders geschrieben werden. Das hat nichts mit Stratovarius oder so zu tun. Das hat tatsächlich damit was zu tun, aus ästhetischen Gründen, was das Logo angeht.
Okay, das ist auch eine sehr gute Erklärung.
Ja.
Finde ich gut. Gefällt mir. Ja, zu Beginn, fass doch gerne mal zusammen, wie es damals überhaupt dazu gekommen ist, dass ihr diese Band ins Leben gerufen habt, weil ich glaube, das geht schon ziemlich weit zurück, oder?
Ich kann mit Zahlen jetzt gar nicht so sehr um mich werfen, muss ich sagen. Es müsste in der 7. oder 8. Klasse gewesen sein, wo wir tatsächlich alle noch sehr, sehr jung waren. Da hat sich so der Kern der Band entwickelt. Unser Bassist Andy und unser Sänger David, wir kannten uns demzufolge alle schon aus der Schule. Vor allen Dingen Andy und ich, wir kennen uns seit der 1. Klasse. Und dann in der, ja, ich glaube, es war die 7. Klasse circa. Da ging das so los, dass man sich für Metal interessiert hat. Andy hat zwei ältere Brüder, die ganz viel Blind Guardian und so weiter gehört haben. Und dann dachten wir uns, okay, sowas wollen wir auch machen. Wir wollen auch Power Metal machen. Und das war dann alles Anfang der 2000er, wo Power Metal wirklich angesagt war durch Bands wie Hammerfall, Stratovarius und so weiter, Blind Guardian. Und dann haben wir uns gedacht, das wollen wir auch machen. Und dann ging das so ganz, ganz stümperhaft und amateurhaft los. Haben uns überlegt, okay, wer möchte welches Instrument spielen? Es konnte ja keiner von uns irgendein Instrument. Aber das waren so die Anfänge. Tatsächlich aus Schulfreunden wurde dann diese Band.
Und dieser harte Kern besteht noch, ne? Wenn ich mich jetzt nicht völlig irre. Ihr drei seid immer noch mit dabei.
Der harte Kern besteht noch, genau. Wir drei Gründungsmitglieder sind immer noch dabei, ja.
Und jetzt habt ihr ja so, ja, es klingt jetzt ein bisschen komisch, wenn man sagt, am Anfang habt ihr seriösen Power Metal gemacht. Aber ich glaube, du weißt, worauf ich hinaus möchte, so ein bisschen. Es gab dann so, welches Jahr es war, weiß ich auch nicht mehr so genau, aber es gab eine EP von euch. Also allein der Umstand, dass man eine EP macht, ist ja in der heutigen Zeit so auf physischem Tonträger schon eine ziemliche Besonderheit. Dinosaur Warfare Legend of the Powersaurus hieß oder heißt diese EP. Und das war ja zumindest textlich, würde ich mal sagen, ein gewisser Umbruch. Und das Ganze hatte dann ja eher so ein, ja, klamaukig klingt immer hart, aber eher so ein bisschen augenzwinkernden Anstrich von diesem Zeitpunkt an. Wo kam das denn damals eigentlich her? Also ein bisschen wirkt das ja so, als hättet ihr in eurer Kindheit oder Jugend viel zu viele Cartoon- und Anime-Serien geschaut.
Das war 2018, wo die EP rauskam und das war mehr oder weniger eine Schnapsidee. Wir haben so ein bisschen rumgeblödelt, das war sogar, wir waren damals auf Tour und haben im Tourbus überlegt, ja okay, was könnte man als nächstes machen? Und unser anderer Gitarrist, der hat dann irgendwann mal was mit Dinos in den Raum geworfen, hat auch dann direkt diesen Namen in den Raum geworfen, Dinosaur Warfare. Und wir dachten uns sofort, okay, das ist so cool und übertrieben eigentlich, das müssen wir einfach machen, wir hatten ja nichts zu verlieren. Und so kam dann, oder so wurde dann aus dieser Idee Realität. Wir hatten noch nicht genug Ideen oder wir wollten das erstmal langsam angehen, darum nur eine EP mit einer Handvoll Songs, um zu schauen, wie funktioniert dieses Konzept überhaupt oder mit dieser Geschichte erstmal klein anfangen. Aber das wäre tatsächlich der Ursprung dieser EP oder dieses Gimmick-Konzepts, wie man es heutzutage nennt.
Und irgendwie scheint es dann ja funktioniert zu haben, denn seitdem ist ja Dinosaurier und oder Dinosaurier und Ninjas sowas wie euer Trademark geworden. Ist das eigentlich schwierig, sich sowas dann wieder neu auszudenken immer? Oder ist das so, ey, feel free, was immer einem einfällt, kann man auch einfach machen?
Ja, tatsächlich ist es so, dass wir diesbezüglich recht kreative Personen sind und wir haben da auch keine Hemmungen mehr. Ich glaube einfach, dass dieses Over-the-Top-Thema auch von anderen Bands ja zelebriert und etabliert wurde. Ich glaube, heutzutage braucht man sich da auch nichts mehr vor nichts mehr zu verstecken. Und wie gesagt, wir sind recht kreative Personen, was das alles angeht. Das fällt uns relativ leicht, da dieses Universum zu erweitern oder dieses Konzept mehr und mehr auszubauen. So schwer ist das alles nicht, wenn man ein bisschen verrückt ist, so wie wir, und da ein kreativer Kopf ist, ja.
Aber die 90er haben es euch schon angetan, oder? So, du hast ja ein T-Shirt an, ich würde mal denken, das sind die Hero Turtles.
Ja, genau, wir sind alle große Fans und Kinder der 90er, alle mit diesen ganzen Cartoons aufgewachsen und da sind wir auch nie so wirklich erwachsen geworden, was das angeht, ja.
Das ist sehr schön. Eine andere Sache, die euch ja offenbar sehr gut gefällt, sind Alliterationen. Also wenn man sich so eure Songtitel anguckt, ist das auch so, also kam das irgendwann mal durch Zufall zustande oder überlegt man sich sowas ganz bewusst so nach dem Motto, Alliteration klingt gut und lass uns da mal ein bisschen drauf rumreiten. Also ich kann mir das so sehr schwer vorstellen, weil sowas wie Mighty Magic Mammoth ist ja schon eine sehr kreative Schmiede, muss man sagen.
Na, es muss einfach gut klingen. Wie du schon sagst, ein Songtitel oder ein Lied muss schon beim Titel meiner Meinung nach catchy sein. Und wenn die Leute dann sowas wie Mighty Magic Mammoth lesen oder Night of the Nuclear Ninja oder Brachio Bazooka Battalion, Leute, die uns nicht kennen, die lesen dann diesen Titel und denken sich, oh, was ist das denn? Damit hat man dann direkt auch die Aufmerksamkeit der Leute, ja? Und es gibt so viele generische Songtitel und wo ich mir dann als Zuhörer denke, okay, das ist ein Song, vermutlich interessiert er mich überhaupt nicht. Das kann der tollste Song der Welt sein, aber wenn er einen doofen Titel hat, würde ich den vermutlich gar nicht erstmal abspielen. Wenn ich dann aber einen geilen Titel vor mir habe, vom Namen her, ist doch mein Interesse direkt gecatcht, so, weißt du?
Also zumindest weiß ich, bei mir hat es damals funktioniert, allein mit dem Titel der EP, Dinosaur Warfare, war wirklich so, okay, das klingt ziemlich schräg, das muss ich mir unbedingt mal anhören.
Genau.
Scheint also aufzugehen, dieses ganze Prinzip. Ja.
Plan hat funktioniert.
Kennst du so von Anfang der 2000er Jahre den Power-Metal-Songtitle-Generator? Den nutzt ihr aber nicht, oder?
Ich glaube schon. Ich kenne zumindest den Manowar-Songtitle-Generator oder den Manowar-Lyric-Generator. Aber nein, den nutzen wir nicht, diesen Titel.
Aber gibt es ein bestimmtes Ritual dafür, wo eure Songtitel herkommen? Du hast ja schon gesagt, sie müssen gut klingen. Und also ich kann mir jetzt ja nicht vorstellen, dass man im Proberaum sitzt und irgendwie ein Wörterbuch rausholt und so durchgeht. Was weiß ich, welches Verb haben wir hier oder welche Kreatur möchte ich gerade beschreiben? Also macht ihr kreatives Brainstorming? Oder wie muss man sich das vorstellen, dass man auf solche Songtitel kommt, wie meinetwegen Supersonic Samurai? Gut, ist schon ein bisschen älter, aber wie macht ihr das?
Es ist tatsächlich viel Rumblödelei. Wir denken uns dann, das wäre doch mal ein cooler Songtitel, das wäre doch mal ein cooler Songtitel. Und dann wird darum oftmals der Song gebaut. Und ganz oft ist es auch so, dass bei uns eben mit dem Songtitel gestartet wird. Nicht, dass wir eine Melodie haben oder sonst was, sondern zuerst steht tatsächlich der Titel. Und dann denke ich mir eine Hookline zu dem Titel aus, sprich ein Chorus oder ein Refrain. Und darum wird dann ganz, ganz oft bei uns der Song gebaut. Und es ist auch tatsächlich so, wie du sagst, wir haben dann ganz viele verschiedene Charaktere in unserem Universum. Verschiedene Dinos, verschiedene Feinde, andere Verbündete. Und über die wird dann ein Song geschrieben. Genau.
Das heißt aber auch, dass euer neues Album ein Konzeptalbum ist, oder nicht? Also es gibt schon eine Geschichte.
Ja, seit Dinosaur Warfare, seit der EP sind alle unsere Alben Konzeptalben.
Und magst du uns mal erzählen, worum es aktuell geht? Weil World War Dinosaur kann ja alles bedeuten. Der Weltkriegsdinosaurier. Was macht der? Oder was machen die ganzen anderen Charaktere? Gibt es vielleicht auch Wiedersehen mit alten, bekannten Charakteren? Hau mal raus.
Das Grundkonzept ist, dass die Welt von den bösen Space Ninjas angegriffen wird oder wurde. Und demzufolge musste die Holy Dino Force zurückkehren. Sprich, die Dinosaurier mussten zurückkehren. Die wurden vor Millionen von Jahren dann mal auch von der Erde verbannt sozusagen, müssen jetzt aber zurückkommen, um die Erde wieder zu retten vor den Evil Space Ninjas. Und dieses Konzept oder diese Geschichte wurde in den letzten beiden Alben so ein bisschen aufgebaut. Und jetzt ist der Krieg aber voll ausgebrochen. Jetzt ist die ganze Welt sozusagen betroffen, eben World War Dinosaur. jetzt haben wir ein globales Problem und nur die Dinos können die Welt retten vor den bösen Space Ninjas.
Und dann gibt es epische Schlachten und Sabaton auf Spaß, so ungefähr. Kann man das so sagen oder ist das gemein?
Nein, ich bin riesengroßer Sabaton-Fan. Die haben ihren Erfolg absolut verdient und es ist eine sehr polarisierende Band. Das sind auch Pioniere, meiner Meinung nach, auf dem, was sie getan haben oder tun vom Sound her. Und ja, epische Schlachten. Bei uns ist jeder Song eine epische Schlacht. Bei uns gibt es keine halben Sachen. Bei uns nur over the top. Bei uns wird nur gekämpft. Wir sind nur am Kämpfen die ganze Zeit.
Immer am Kämpfen, okay. So wie die Hero Turtles, ja, immer in Action.
Genau, wie gesagt, wir haben ja eine ständige Bedrohung durch die bösen Ninjas. Ja.
Durch die bösen Ninjas, ja. Durch die Wasabi War Machine, ja, gibt es bestimmt auch eine schlimme Bedrohung.
Richtig, ja. Wenn der Wasabi ist, dann wird er zur War Machine und fängt an, grün zu leuchten. Der war auf dem letzten Album, auf dem vorletzten, auf der
Space Ninjas von genau.
Ja.
Sehr gut. Ja, wir haben eben schon gesagt, neues Album, World War Dinosaur ist also draußen. Und wenn ich das jetzt so richtig überblicke, seid ihr damit auch bei einem neuen Label untergekommen, weil zuletzt müsstet ihr ja noch bei Napalm Records gewesen sein. Und jetzt seid ihr bei RPM, also Reigning Phoenix Music, was ja quasi, so habe ich es zumindest immer verstanden, so das Nachfolgelabel von Atomic Fire ist, was ja das Nachfolgelabel von Nuclear Blast so quasi ist. Mehr oder weniger so richtig verstehen tut das, glaube ich, keiner, was da genau passiert ist. Aber weil Nuclear Blast gibt es ja weiterhin, da kommen ja immer noch irgendwie Sachen raus. Also ich muss gestehen, ich habe das nie so ganz verstanden, was da eigentlich läuft. Aber ich glaube, so manchmal möchte man als Musikfan auch gar nicht genau wissen, was hinter den Kulissen abläuft. Und darum soll es auch gar nicht gehen. Gestaltet es sich für eine Band wie euch denn einfach, ein neues Plattenlabel zu finden? Also ist euer Vertrag mit Napalm ganz einfach ausgelaufen und ihr habt euch was Neues gesucht? Oder wieso ist jetzt die neue Platte bei Reigning Phoenix Music erschienen?
Ich kann jetzt natürlich nicht so sehr auf die Details eingehen. Das war bei Napalm so, dass man sich im beiderseitigen Einverständnis getrennt hat. Das ist manchmal so bei Geschäftspartnern, dass Verträge aufgelöst werden. Und toi, 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 wir hatten tatsächlich gar keine Probleme, ein neues Label zu finden. Also Reigning Phoenix war tatsächlich unsere allererste Anlaufstelle, war unser Wunschkandidat. Wir hatten noch Angebote von anderen Labels tatsächlich, hatten aber wirklich das Riesenglück, dass RPM uns auch direkt wollte. Wir sind jetzt nicht direkt bei RPM, wir sind bei Perception Music. Das ist so ein kleines Unterlabel von RPM. Die haben noch ein, zwei verschiedene Unterlabels. Im Großen und Ganzen ist es aber Reigning Phoenix. Und die haben sofort gesagt, okay, Victorious, haben wir Bock drauf, wird man sofort machen. Deswegen gestaltete sich die Labelsuche tatsächlich sehr, sehr, sehr angenehm, ja.
Ist das denn in der heutigen Zeit nach deiner Einschätzung eine Selbstverständlichkeit? Weil ich habe immer so gehört, Labels tun sich heutzutage gerne auch mal schwer damit, überhaupt Bands noch signen zu wollen. Also ich weiß, wir leben ja nicht mehr in den 80er Jahren, ne, wo man einen Plattenvertrag unterschreibt und sinngemäß hier hast du erstmal 1 Million, sieh mal zu, was du damit machst. Und wenn du in einem Jahr dann ein Album veröffentlichen kannst, ist das toll. Wenn nicht, reden wir nochmal. Heutzutage läuft das ja leider Gottes alles ein bisschen anders. Ihr seid jetzt ja auch schon länger im Geschäft. Also wie ist da deine Einschätzung? Ist das heutzutage noch leicht oder wird das schwieriger?
Ich glaube, für eine Band in unserer Größenordnung, sprich die jetzt keine Arenen füllt und tatsächlich noch eher eine als kleinere Band wahrgenommen wird, geht es. Wir mit Victorious, wir haben keine schlechten Erfahrungen gemacht. Ich glaube, in unserer Größenordnung, worauf ich hinaus will, findet man schon noch einfach ein Label. Ob das Label gut ist oder ob der Vertrag gut ist, das ist eine komplett andere Sache. Ja, ich glaube, heutzutage ist es nicht schwer, einen Plattenvertrag zu bekommen, weil es auch einfach sehr, sehr viele Plattenfirmen gibt, die jetzt vielleicht nicht Nuclear Blast oder Napalm Records heißen, aber es gibt so viele kleine Underground-Labels. Was aber dann am Ende im Vertrag steht, das ist nochmal eine ganz, ganz andere Sache. Einen guten Vertrag zu bekommen, das ist das Entscheidende. Nicht einen Plattenvertrag, sondern einen guten Plattenvertrag. Ja.
Und der scheint jetzt gut zu sein, weil du wirkst sehr zufrieden.
Ich bin zumindest nicht unzufrieden. Das Team bei RPM bzw. Perception, das sind sehr, sehr motivierte, engagierte Leute. Wir haben ein gutes Gefühl. Ich habe keine Ahnung, was die Zukunft bringt. Ja, also ich weiß nicht, wie viel Früchte diese Arbeit jetzt trägt, aber ich bin dann doch sehr, sehr positive Dinge.
Positiv ist ein gutes Stichwort, denn ihr bemüht euch ja, was heißt ihr bemüht euch, aber ihr macht das Ganze ja, wie du schon gesagt hast, immer sehr überzeichnet, over the top, immer 120% statt 100, würde ich mal so ungefähr sagen. Und natürlich kann ich mir jetzt vorstellen, also das kann ich mir nicht nur vorstellen, das weiß ich, dass es ja Leute gibt, die generell auf Power Metal immer so einen sehr kritischen Blick werfen und gerade jetzt auf Gimmick-Bands oder Klamauk-Bands oder was auch immer. Wie ist das so für euch? Also habt ihr da Sorge drum, dass es vielleicht Kollegen auch in der Musikerszene gibt, die euch da nicht ernst nehmen oder dass ihr vielleicht Anfeindungen von, keine Ahnung, Black-Metal-Fans erhaltet? Ist das für euch ein Thema oder denkt ihr, ist mir doch scheißegal, Hauptsache ich habe Spaß?
Ja, das ist eine sehr, sehr coole Frage, weil mittlerweile ist es so, dass uns das überhaupt nicht mehr juckt. Das ist so was von super, duper scheißegal, ja. Und gerade Musikerkollegen, die meisten finden das alle lustig. Unter den ganzen Musikerkollegen kann man wirklich sagen, dass da sehr viel Freundschaft und auch Respekt vor dem herrscht, was man gegenseitig macht. Und da ist es egal, ob du jetzt Kitsch-Power-Metal machst oder der trueste Black-Metaler bist. Ja, da gibt es so viele Freundschaften auch zu anderen Bands, die komplett andere Musik machen als wir. Witzig ist es eben immer nur, wenn wir zum Beispiel Werbeanzeigen schalten bei Social Media, bei Facebook und Co., um Leute zu erreichen, die eben uns noch nicht kennen. Oder die die Band noch nicht kennen, die keine Power-Metal-Fans sind zum Beispiel. Und da erreicht man ganz, ganz viele Leute, die das auch richtig scheiße finden und die das dann auch immer kundtun. Und die natürlich ganz, ganz viele böse Kommentare drunter schreiben. Auf einmal wird denen da bei Facebook Victorious angezeigt mit Dinos und goldenen Rüstung. Und das finden die erstmal scheiße. Und das schreiben die dann auch. Das hat ja mit richtigem Metal und so weiter nichts mehr zu tun. Aber mittlerweile können wir da, also mich interessiert es auch gar nicht mehr, beziehungsweise können wir da drüber lachen, weil Das schadet uns ja nicht in dem Sinne, ja.
Ja, also was heißt schaden, ne? Wenn Leute meinen, sie müssen es kommentieren, ihnen ist, glaube ich, oftmals nicht bewusst, wenn sie kommentieren, erreicht es ja noch mehr Reichweite dadurch, ne? Also wenn etwas kommentiert wird, ist es ja nach Ansicht des Algorithmus irgendwie interessant. Es ist ja dann völlig egal, ob es ein guter oder ein schlechter Kommentar ist. Also von daher, ich habe immer gelernt, wenn du willst, dass irgendjemand nicht erfolgreich, nicht bekannt ist, dann ignorier ihn einfach und tu nicht mit Vehemenz kund, ich finde das total scheiße. Das ist ja, eigentlich ist es ja paradox, weil die Leute tun euch ja quasi einen Gefallen mit ihrem Unmut ausdrücken.
Richtig, bin ich vollkommen deiner Meinung, genauso läuft's, ja. Das wissen natürlich die Leute nicht, aber ja, negative Kommentare wird's immer geben, ja. Und jede Aufmerksamkeit, die man irgendwie generiert, ist ja auch irgendwo gute, in Anführungsstrichen, gute Aufmerksamkeit, jetzt ohne einen Skandal bewirken zu wollen, aber auch der Typ, der dann kommentiert, dass er uns scheiße findet, am Ende kennt er uns. Ja, am Ende weiß der dann, wer Victorious ist.
Sollte er, ja, genau. Genau. Ja, ihr seid jetzt ja, also wenn wir aufnehmen, seid ihr noch auf Tour. Wenn das rauskommt, könnte es sein, dass die Tour gerade eben vorbei ist. Die Tour of the Strong zusammen mit Terra Atlantica und mit den Eon Gods. Wie kommt denn ein solches Package zustande? Weil, also wenn dieses Interview hier online geht, habe ich es wirklich geschafft, mit allen drei Bands auf der Tour ein Interview zu führen.
Ja, sehr cool. Dass Terra Atlantica mitkommen, das stand schon von Anfang an fest, weil das sehr, sehr gute Freunde von uns sind. Wir kennen es auch schon ganz lange. Und die Jungs haben auch geholfen, unser Album entstehen zu lassen. Die haben bei den Choraufnahmen mitgemacht. Der Tristan von Terra Atlantica hat sogar einen Song geschrieben für das neue Album. Also wie gesagt, das sind sehr, sehr gute Freunde. Und Eon Gods habe ich vorgeschlagen, weil ich die einfach super cool finde. Ich habe ganz, ganz großen Respekt vor dem, was die machen. Auch eine schöne, übertriebene Power-Metal-Show mit ihrem Konzept da. Ich finde die Mucke super. Ich finde die Leute super. Jetzt im Nachhinein, man hat sich jetzt kennengelernt. Wenn das hier rauskommt, haben wir das erste, oder nee, wenn das rauskommt, das Interview, hast du gesagt, ist die Tour vielleicht schon vorbei. Aber jetzt zum Zeitpunkt des Interviews haben wir den ersten Tourblock schon hinter uns. Und das sind alles super, super angenehme, liebe Leute. Also das ist ein ganz, ganz tolles Tour-Package mit super tollen Leuten.
Kann ich bestätigen, mit Tristan habe ich schon sehr oft gesprochen. Das ist ein sehr entspannter und umgänglicher Typ, mit dem man, glaube ich, eine Menge Spaß haben kann.
Ja, alle von Terra Atlantica. Also wir haben so viel gelacht schon wieder. Sind schon wieder so viele Sachen mit Terra Atlantica passiert. Das ist immer sehr, sehr unterhaltsam mit den Jungs.
Und Tristan hat einen Song mitkomponiert oder komplett komponiert?
Tristan hat tatsächlich einen Song fürs neue Album komponiert. Ich habe ihn gefragt, ob er nicht Bock hätte. Ich habe ihm tatsächlich den Titel vorgegeben, weil wir brauchen eine Dialliteration. Prehistoric Panzer Power. Und habe ihn gebeten, hier Tristan, das ist der Titel. Was fällt dir dazu ein? Hast du nicht mal Bock, einen Song zu schreiben? Und so kam das dann, dass Tristan tatsächlich einen Song beigesteuert hat.
Ja, Prehistoric Panzer Power, ja. Nach dem Motto, mach mal so ein bisschen Sabaton, ne, würde ich mal denken, wahrscheinlich.
Ja, so ein bisschen Augenzwinkern.
Ja gut, das gehört ja dazu. Das muss ja auch absolut erlaubt sein, weil ja, also ich muss gestehen, ich finde das immer so lustig, wenn Leute eben sagen, klamaukige Musik oder Musik, die halt das, was sie darstellt, nicht so hundertprozentig ernst nimmt. Ich gehe davon aus, jeder nimmt seine Musik an sich ernst, aber man muss ja nicht Texte oder alles andere so bierernst nehmen. Man darf ja gerne mal lachen über solche Dinge. Und ich finde das immer sehr befremdlich, wenn du dann so Szenehüter hast, die mir erzählen wollen, ja, nur Black Metal ist echte Musik. Und wenn man jetzt richtig böse wäre, könnte man vielleicht mal eine komplette Podcast-Folge drüber machen. Mir möchte doch niemand erzählen, dass Black Metal-Bands, alle, wie es sie gibt, ihre oftmals satanischen Sachen absolut ernst meinen. Die gehen doch auch nicht irgendwie mit Schweineblut in die Badewanne und weiß ich nicht was. Also ich finde das so ein bisschen komisch, wenn man diese Selektion macht und anderen Leuten erzählen will, was echt ist und was nicht und was authentisch ist und was nicht. Und dann gerade mit sowas wie Black Metal um die Ecke kommt, denke ich mir zumindest auch immer, lass doch jedem machen, was er will und erzähl mir nicht, was besser ist. Also ich finde das immer ultra anstrengend. Weißt du, was ich meine?
Ja, absolut. Das ist ein abendfüllendes Thema, glaube ich. Am Ende wollen, zumindest Victorious, wir wollen unterhalten. Wir wollen die Leute zum Lachen bringen und wir wollen einfach, dass die Leute eine gute Zeit haben und das, da machen wir uns überhaupt keinen Kopf darüber, dass wir jetzt nicht ernst genug sind oder dass das alles albern ist, weil die Leute haben Spaß. Die Leute kommen zu unseren Konzerten, die Leute finden es albern, die Leute finden es cool, die Leute finden es episch, was weiß ich, aber letzten Endes haben die alle Spaß dabei, ja. Und wie du schon sagst, die ganzen Black-Mittler, ach ja, lass halt reden, aber wenn ich mir YouTube-Videos von Abaf und Immortal und Co. angucke, also ich glaube, die nehmen sich auch nicht so Bier an, sie lachen auch mal und machen da ihren Klamauk nebenbei und das sind große Szenegrößen, ja.
Meinst du, die lachen? Das kann ich mir gar nicht vorstellen, mit Corpse Paint kann man doch nicht lachen.
Bei Abaf und Immortal bin ich mir ziemlich sicher, dass die auch mal lachen nebenbei, ja. Also wir reden ja hier am Ende, wir sind alle in der Unterhaltungsbranche, ja, also keiner von uns lebt irgendwie nackig im Wald und brennt den ganzen Tag nur Kirchen an. Ja, auch von den Black-Mettlern, die haben zu Hause auch nicht alle ein schwarz gestrichtes Wohnzimmer. Da kann ich dir Brief und Siegel drauf geben. Die haben auch alle ihr ganz normales Leben neben ihrem totalen True-Sein. Und das ist alles, wir sind alle Teil dieser Unterhaltungsbranche. Auch wenn da Metal drüber steht oder Black-Metal oder Doom-Metal oder Power-Metal. Ja, und am Ende ist auch Black-Metal nur dazu da, um die Leute zu unterhalten.
Black Metal haben wir eben kurz mal angesprochen, aber Death Metal gibt es ja auch. Und wenn ich mich jetzt nicht völlig verhört habe, müsstet ihr auf eurem Album einen Gast auf einem Song haben, der so ein bisschen böse Vocals beisteuert. Mein Problem ist, ich habe die CD gerade nicht vorliegen, sie ist noch nicht geliefert worden. Schande auf das große böse A. Sie war pünktlich vorbestellt, sie wart nicht hier, aber online gibt es sie ja schon zu hören. Wer ist denn bei dem Evil Mean Megalodon zu hören?
Unser guter Freund Tetzel von den Bands Asenblut und All for Metal.
Ich hätte drauf gewettet. Gut, dass ich recht hatte.
Ja, Tetzel kennen wir schon ganz, ganz lange. Der wohnt auch so ziemlich in der Nähe bei uns hier und wir sind schon lange, lange befreundet. Und wir hatten dann ziemlich schnell auch die Idee, okay, wir brauchen für diesen Song noch ein Feature, am besten Growl Vocals, Death Metal Vocals. Und da war tatsächlich Tetzel auch allererste Wahl und da hat doch keine Sekunde, hat er gezögert und hat sofort zugesagt und hat gesagt, klar Jungs, mache ich für euch. Ja, ein ganz, ganz entspanntes, angenehmes Feature mit ihm war das.
Und es mussten Death Metal Vocals sein, weil es der böse Hai ist, weil das Megalodon ist ja der prähistorische Urhai sozusagen, der ja riesengroß ist und da muss dann was Böses her.
Da muss schon was Böses her, ja. So war zumindest unsere Idee, unser Ansatz dahinter.
Kennst du in dem Zusammenhang die Filme Mac mit Jason Statham zufällig?
Ja, natürlich, natürlich. Die finde ich auch gar nicht mal so gut, muss ich sagen, aber das tut ja hier nichts zur Sache.
Gut, dass du es gesagt hast. Gar ja. Nicht mal so gut ist eine sehr schöne Umschreibung dafür. Das basiert, glaube ich, auf irgendeinem Roman, den ich vor 20 Jahren oder so mal gelesen habe von Steve Alton oder so. Das hatte aber am Ende nicht mehr viel damit zu tun, kann ich nur sagen. Das war schon eine sehr ja, passt zu dem, was du gesagt hast. Ist halt Unterhaltung am Ende, ne? Und das ist bei Mac, glaube ich, auch so. Und Unterhaltung, die man am besten auch nicht ernst nehmen sollte.
Ja, ich kenne vor allen Dingen noch den Film High Alarm auf Mallorca mit Ralf Möller, falls das noch jemandem was sagt. Die hatten auch einen Megalodon, ne? Was Mallorca angegriffen hat. Naja.
War das so? Okay, daran konnte ich mich nicht erinnern, dass es auch ein Megalodon war. Aber den Film kenne ich natürlich auch. So aus seligen Zeiten, als man noch keine Streaming-Dienste hatte, saß man abends vor dem Fernseher, Fernsehzeitung auf, Haialarm auf Mallorca mit Ralf Möller. Boah, das ziehe ich mir mal rein. Okay, du hast natürlich recht. Also wenn Mac schon gar nicht mal so gut ist, dann müsste man für den Film ja irgendwelche Prädikate einführen. Boah, weiß ich gar nicht. Unterirdisch, kann man das sagen?
Es gibt ja die goldene Himbeere, was könnte man da dann drüber setzen? Die diamantene Himbeere oder so?
Das war damals so eine Zeit, ne? Das war, glaube ich, so Mitte der 90er, würde ich denken, oder Anfang der Nullerjahre, wo halt von RTL müsste es gewesen sein, wirklich so möchte gern Horrorfilme gemacht wurden. Die hatten auch mal Das Biest vom Bodensee oder so ähnlich. Das war jetzt auch nicht unbedingt besser, aber das war auch irgendwo so in dieser Ecke. Das war auch eine ganz komische Angelegenheit.
Ich kann mich ganz, ganz dunkel erinnern. Also ich stehe prinzipiell auf so ganzen Trash-Scheiß, also die ganzen schlechten Filme und sowas, Schläferz, Tele 5 und so weiter. Ich fühle mich da meistens ganz gut unterhalten. Ja.
Magst du vor dem Hintergrund dann vielleicht auch Sharknado?
Tatsächlich nicht so sehr. Die Leute sehen jetzt bei dem aktuellen Album natürlich, okay, die haben einen riesengroßen Hai und so weiter und die springen jetzt auf diesen Sharknado, Hype auf. Aber da das tatsächlich nicht. Ich habe ein paar von denen gesehen. Fand die auch relativ unterhaltsam, aber das sind jetzt keine Filme, die ich mir jetzt einmal im Jahr angucken muss zu Weihnachten, weil ich die so toll finde.
Dazu habe ich eine Geschichte. Ich habe tatsächlich alle Filme gesehen und bei einem Videoabend habe ich das mal mit meinem Kumpel Bernie geschaut und ich glaube, es war der vierte Teil. Und Videoabend ist ja oft, ne, irgendwann bestellt man sich eine Pizza und weil du möchtest ja irgendwas essen dabei. Wir haben den Film aber schon mal angefangen und als der Pizzabote dann klingelte, meinte Bernie nur: "Ach Gott sei Dank." Und ich fragte: "Wieso, was denn?" Und er meinte: "Ich ertrag das gerade nicht mehr. Das ist so ein permanentes Einprasseln auf dein Gehirn von Schwachsinn in diesem vierten Film, dass es wirklich gut war, dass du nach 45 Minuten oder so mal Pause gemacht hast und mal quasi, ne, resettet hast und sagtest: So, jetzt können wir weiter gucken, jetzt haben wir auch was zu essen, da ist der Blutzucker wieder in Ordnung." Also ja, Sharknado ist schon eine sehr spezielle Angelegenheit.
Ja, da geht es ja auch bloß darum, das Konzept weiter und weiter auszuschlachten. Das hat ja nichts mehr damit zu tun, dass man qualitativ hochwertige Filme produzieren will, sondern das Studio, Asylum ist das ja, glaube ich, die denken sich, okay, wir machen jetzt noch einen Sharknado und noch einen Sharknado und der muss noch dümmer sein, noch dümmer. Und irgendwann ist das ja auch ausgelutscht und ausgemolken, ne?
Aber ich glaube, Asylum ist auch so ein Spezialist für so, oh, wie nennt man das denn? Das ist ja kein Rip-Off, aber wenn,
Mockbuster nennt man das.
ja,
Ein
also, ne, wenn es
Mockbuster.
von einem Blockbuster irgendwie so
Ja.
eine Art nachgemachten Film gibt, genau, dafür waren sie, glaube ich, immer die Spezialisten. Wenn es irgendwie
Genau.
einen neuen Marvel-Film gab, hatten sie irgendwie sowas, was fast so ähnlich klang und wo man ja irgendwie immer hofft, die Leute werden es schon irgendwie kaufen, weil sie denken, das ist jetzt, keine Ahnung, der neue Thor-Film und merken gar nicht, ach, Chris Hemsworth ist gar nicht auf dem Cover, egal, wird schon richtig sein, und merken dann zu Hause, ach so, okay.
Ich glaube auch tatsächlich auch, dass es so ist, noch aus Zeiten, wo die Leute noch DVDs gekauft haben. Ja, dass die Leute dann in den Laden gehen und denken, oh, krass, das hat irgendwas mit Marvel oder Thor zu tun. Oder ein gutes Beispiel ist auch, vom Pacific Rim hat Asylum einen Film namens Atlantic Rim gemacht, wo dann vermutlich dann doch von 10 Leuten 2 Leute glauben, oh, das ist gut, das ist ein guter Film, den kaufe ich mir. Ich habe ja schon Pacific Rim gesehen und dann merken sie vielleicht zu Hause, oh, was ist das für ein Scheiß? Aber die DVDs sind erstmal verkauft, ne?
Ja, klar, vor allem die sind ja wirklich in den Läden, ne? Also wenn man wirklich noch
Ja.
einen stationären Einzelhandel findet, die Klamotten stehen da ja rum und irgendjemand wird sie ja bestellen. Und ich glaube, egal ob Mediamarkt, Saturn oder welche
Ja.
Kette auch immer, keiner wird etwas bestellen, von dem er nicht glaubt, dass es verkauft wird. Es ist echt verrückt.
Mir ging das mal so beim Film Starship Troopers 2. Ich wusste zu dem Zeitpunkt gar nicht, dass es Teil 2 gibt. Bin dann damals Mediamarkt oder Saturn, was auch immer das war, und habe im DVD-Regal gesehen, okay, Starship Troopers 2. Also Teil 1 ist ein super geiler Film. Ja, und Teil 2 ist aber die reinste Trash-Perle. Das ist einfach kein guter Film, meiner Meinung nach. So wusste ich aber nicht. Ich habe bloß den Titel gesehen, das Cover, Starship Troopers 2, gekauft. Ja, das heißt, Ziel erfüllt. Aber am Ende ist es halt ein furchtbarer Film gewesen, ohne dass ich wusste, worauf ich mich jetzt hier einlasse.
Aber zumindest war es wirklich die Fortsetzung. Ne? Ob die jetzt gut ist, sei mal dahingestellt. Aber ne, hier sowas wie Pacific Rim und das andere ist ja wirklich so, dass man denkt, hey, man guckt nicht so richtig hin und denkt sich schon, naja, wird schon gut sein. Also,
Ja, wird schon gut sein, genau.
jetzt sind wir irgendwie so ein bisschen verkehrt abgebogen, haben jetzt sehr viel über Filme gequatscht, aber ist ja gar nicht schlimm, weil ich glaube schon, Filme spielen ja auch eine gewisse Rolle als Inspiration für euch, oder? Gerade sowas wie Jurassic Park oder vielleicht auch Jurassic World, wenn man so sich aktuelle Songtitel anguckt, würde ich mal denken, da kann man schon einiges an Inspiration rausziehen, oder?
Ja, auch da muss ich wieder sagen, vermuten die Leute, glaube ich, dass es eine größere Inspiration ist, als es am Ende tatsächlich ist. Wir alle lieben Dinos und wir haben auch alle die ganzen Jurassic Park-Filme gesehen. Aber dass es jetzt so ein großer Einfluss ist, würde ich so nicht sagen. Eher, was wir am Anfang schon mal hatten, so dieses ganze 90er-Cartoon-Zeug. Da gab es so viele tolle Serien, die uns im Nachhinein, glaube ich, eher beeinflusst haben, ja.
Ja, ich hätte halt jetzt primär gedacht, wegen sowas wie Raptor Squad Attack, wirkt so ein bisschen halt, ne, wie Jurassic World mit den Raptoren, die ja dann im Rudel quasi jagen, ne? Also es hätte man ja durchaus in diese Richtung deuten können, aber ist doch schön, wenn Leute ganz viele Zusammenhänge sehen, die es gar nicht gibt. Also ich finde sowas immer faszinierend, was Leute in Dinge reininterpretieren können.
Ja, können sie auch. Ist ja deren gutes Recht. Und ich bin auch gern dafür da, dann Dinge zu erklären, was wirklich die Inspiration dafür ist oder die Dinge klarzustellen. Ist alles in Ordnung. Aber ja, so wie du sagst, mit den Raptorenrudel, so ganz abwegig ist das schon nicht. Ja, weil das ist ja auch dieser militärische Ansatz. Und ich glaube, mich zu erinnern, dass in Jurassic World ja auch erklärt wurde, dass die Raptoren für diese militärischen Zwecke gebraucht oder benutzt werden sollten. Da ist schon so ein bisschen Inspiration da, ja. Das kann ich jetzt nicht ganz abstreiten.
Okay. Wir haben eben schon kurz darüber gesprochen, dass ihr Tetzel zu Gast hattet oder habt auf dem Album. Und ein weiterer Gast oder ein paar weitere Gäste sind da ja auch vorhanden, nämlich von Orden Ogan und oder auch Angus McSix. Ja, warum? Nein, warum ist eine falsche Frage, aber wie kam das zustande? Ich meine, wer da singt, hört man, oder? Würde ich auch behaupten. Ähnlich wie mit Tetzel, wenn man die Stimme kennt, erkennt man's.
Ja, schon. Der Kontakt mit Orden Ogan kam tatsächlich durch die Plattenfirma zustande. Die haben einen ganz guten Draht zu Seb von Orden Ogan und haben dann gesagt, ey, der könnte doch mitmachen. Und wir haben gesagt, okay, wir kennen ihn leider nicht. Könnt ihr da den Kontakt zustande bringen? Und das ging dann auch alles ganz, ganz flott und reibungslos. Und der hatte auch sofort Bock drauf. Tja, und Angus McSix, das sind komische Leute. Das sind so ein bisschen wie unsere Feinde. Die haben was von uns geklaut und ja, da gab es dann immer so ein bisschen Beef und das ist jetzt in diesem Track geendet. Das ist jetzt mit einem Augenzwinkern zu verstehen. Ich hoffe, du weißt, was ich meine. Aber ich bin vertraglich dazu verpflichtet, ich darf nichts Positives über Angus McSix sagen.
Macht ihr das jetzt hier wie in Amerika früher die Rapper, dass man sich jetzt öffentlich dissen muss oder wie, weil man verfeindet ist oder wie darf man das jetzt verstehen?
Ja, schön sozusagen. Die sind noch dolle frech. Das sind alles ganz freche Leute und die stänkern noch immer. Und die haben auch angefangen, ja. Und wie gesagt, wir haben schon ganz oft zur Plattenfirma gesagt, die sollen das jetzt klären, weil die haben ja so ein bisschen die Hand mit über den beiden Bands. Aber die haben gesagt, wir sollen das untereinander klären. Und ja, das sind freche Menschen, sind das. Aber da ist das letzte Wort auch noch nicht gesprochen. Ne? Mit unserem Anwälten stehen wir da schon die ganze Zeit gut in Kontakt. Aber ja, Angus McSix, schwierig. Das ist ein heikles Thema.
Das klingt nach einer epischen Schlacht, die irgendwann noch final ausgetragen werden muss, auf jeden Fall.
Naja.
Also, ich hätte es dir ja fast geglaubt, die Leute können es ja nicht, jetzt ja nicht sehen später, aber deinen lachenden Augen, die kannst du einfach nicht verstecken.
Ja, am Ende ist es ja auch ein Thema zum Schmunzeln, glaube ich. Wie gesagt, ich kann nur mal wieder betonen, dass das alles nur Unterhaltung ist und das ja auch Spaß machen soll, und alles mit dem Augenzwinkern zu verstehen ist. Und wer unsere ganzen Social-Media-Kanäle von beiden Bands verfolgt, der wird auch verstehen, dass da eine gewisse Hassliebe besteht zwischen diesen beiden Bands und wir uns da auch gegenseitig auf die Schippe nehmen. Und ich weiß aber auch, dass es viele Fans von beiden Bands ganz, ganz ernst nehmen. Oder zumindest bevor dieses Feature jetzt kam, gab es auf jeden Fall immer so ein Clash von den Fans, wo die sagen, nee, die haben bei denen geklaut und andersrum und alles solche Sachen. Aber wir als Bands oder die Musiker unter sich, wir vertragen uns eigentlich alle. Auch wenn ich natürlich jetzt offiziell sagen muss, wir finden uns alle doof.
Okay, gehen wir da mal nicht weiter ins Detail, sondern schlagen mal einen Bogen ein bisschen weiter zurück. Ihr habt, bevor ihr die ersten Singles für das neue Album veröffentlicht habt, eine quasi Standalone-Single damals veröffentlicht, auch wieder mit einer wunderbaren Alliteration, Total T-Rex Terror. Ich glaube, das war als Promo für eine Tour damals. Habe ich das noch richtig in Erinnerung?
Genau, wir waren damals mit den Walkings auf Tour und speziell dafür wurde dieser Song auch geschrieben. Walkings ist ja so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, ich will jetzt nicht sagen Mittelalter, aber doch eher dieses ritterliche Medieval-Stuff sozusagen. Und extra dafür haben wir dann einen Song geschrieben, der gut zu dieser Tour passt. Und ist bis heute auch ganz, ganz fester Bestandteil unseres Live-Sets. Das ist immer unser Opener, weil der so gut funktioniert. Befindet sich aber auf keinem Album, genau.
Genau, das wäre jetzt nämlich die Frage gewesen, warum er dann am Ende nicht auf dem Album gelandet ist. Okay, hätte er denn ins die Konzeptgeschichte reingepasst, wenn man sich das Cover-Artwork von den Streaming-Diensten anguckt? Ja, nicht so ganz, ne? Weil das sieht ja auch eher so ein bisschen mittelalterlich aus und nicht futuristisch.
Ja, ich glaube, deswegen hätte es vermutlich auch nicht so 100% zum Konzept des aktuellen Albums gepasst. Man hätte das bestimmt irgendwie so erklären können, dass es doch irgendwie mit Biegen und Brechen zum Gesamtkonzept passt. Aber wir haben uns ja dazu entschieden, das als reinen Streaming-Song zu belassen. Spielen ihn aber auch immer live. Also wer den Song hören will, der kann gern zu unseren Live-Shows kommen.
Ich nehme dich beim Wort, wenn wir heute aufnehmen. Heute ist Mittwoch, Freitag, Bochum. Wenn das nicht der Opener ist, dann komme ich hinterher zu euch und sage, hier, du hast mich verarscht, ne?
Du kannst gern zu uns kommen, aber ich habe dich nicht verarscht, garantiere ich dir.
Ja, die Hörer werden es jetzt ja nicht wissen. Es sei denn, vielleicht machen wir einen Konzertbericht. Schauen wir mal, was dann.
Das ist der Opener, ich garantiere es dir.
Ich habe euch ja schon öfter live gesehen, aber da gab es den Song noch nicht, als ich euch zuletzt live gesehen habe. Darum kann es da ja nicht der Opener gewesen sein.
Okay, das macht Sinn, ja.
Bestechende Logik, da bin ich gut drin.
Sehr gut, sehr gut. Finde ich gut.
Nee, tatsächlich habe ich euch beim Port of Power damals gesehen in Hamburg bei der ersten Auflage. Und am Tag danach habt ihr hier bei mir um die Ecke auch noch im Pitcher in Düsseldorf gespielt. Und da habe ich euch tatsächlich an zwei Tagen hintereinander gesehen. Das war auch sehr herausfordernd, so. Also mit Fahrerei da hin und her und so. Aber es war schon irgendwie sehr witzig, das weiß ich noch. Es war ein lustiger Erfahrung dieses Wochenende damals.
Ja, ich glaube, das war für uns auch ganz lustig. Pitcher ist ja so ein ganz, ganz kleines Ding, ne?
Oh ja.
Ja. Aber da spielen regelmäßig größere Bands, ja? Also die, das ist eine etablierte, wie sagt man, eine etablierte Location, auf jeden Fall.
Da spielen zum Beispiel auch sehr regelmäßig Motor Jesus, die, glaube ich, für die Art von Club eigentlich auch viel zu groß von der Theorie sind. Aber irgendwie ist auch immer die Aussage, ja, wir können so gut mit dem Besitzer, ne, der die Konzerte veranstaltet, und dann spielen wir da halt. Dann ist der Laden halt hoffnungslos überfüllt, aber ist doch cool.
Ja, ich weiß, dass der Besitzer auch immer wieder bei uns anfragt oder uns sehr, sehr gerne wieder dort hätte. Ist ein ganz toller Club, aber ich glaube, mittlerweile ist das doch ein ganz kleines Ticken zu klein für Victorious. Zumindest, wenn wir mit unserer vollen Produktion und so weiter auffahren wollen, ja. Aber wie gesagt, tolle Konzertlocation.
Ich bin da auch gerne. Das einzige Blöde, finde ich, ist immer, dass vorne, direkt neben der Bühne, die Toiletten gelegen sind. Das heißt also, wenn du ab einem bestimmten Punkt auf Toilette möchtest, geht's einfach nicht mehr, weil dich ja keiner mehr nach vorne durchlässt. Das ist immer so ein bisschen...
Ja. Ich weiß, ich weiß.
Wie, gibt's keine VIP-Toilette im Pitcher?
Nee, im Pitcher bist du als Band tatsächlich so ein bisschen, ja, das ist viel Punkrock und Rock'n'Roll, was da abgeht sozusagen. Da ist nichts mit großem Backstage und eigenem Catering-Bereich oder eigenen Duschen oder so, aber ja, ist eben Rock'n'Roll im Pitcher.
Das stimmt auf jeden Fall. Aber hier ist ja keine Werbeplattform für den Pitcher heute. Wir möchten ja noch ein bisschen über euch sprechen und wir möchten natürlich eine Sache auch tun. Wir möchten die Playlist füttern, die es zu diesem Podcast gibt. Und das standardmäßige Vorgehen ist, ich packe jetzt drei Songs von euch in die Playlist und würde dich dann bitten, zu den Songs gerne mal so ein bisschen was zu erzählen, meinetwegen, worum es vielleicht textlich geht oder woran du dich erinnerst, woher die Idee zu dem Song kam oder ob es irgendwas Spannendes über den Song an sich zu erzählen gibt, ob er irgendein Alleinstellungsmerkmal hat. Kann ja sein, weiß ich nicht, dass man sagt, ja, da ist eben im C-Part auf einmal ein Offbeat, irgendwie sowas.
Okay, also soll ich anfangen?
Ich packe Songs von euch und bitte dich dann was dazu zu sagen.
Ach so, okay, gut.
Du darfst gleich auch noch was picken, aber das sind dann Favoriten von dir, von anderen Bands, aber wir fangen erstmal damit an.
Okay.
Der erste Song, das war so mein erster Song, mit dem ich dann so richtig mich in die Band verliebt habe damals. Das ist Shuriken Showdown. Auch wieder eine schöne Alliteration.
Shuriken Showdown ist auch mit ganz, ganz viel Blödelei entstanden. Da gab es natürlich auch wieder zuerst den Titel. Und die Idee dahinter ist, dass es nicht, oder was heißt, dass es nicht, dass es wie so ein Showdown ist im Wilden Westen, wo sich zwei Cowboys gegenüberstehen. Und wer zuerst zielt und schießt, hat gewonnen. Und du musst dir das so vorstellen, so ist das bei Shuriken Showdown. Da stehen sich zwei Ninjas gegenüber, die quasi den Showdown austragen. Und wer zuerst diesen Shuriken, das ist ja dieser Wurfstern, der Ninja-Wurfstern, wirft und den anderen platt macht, der hat gewonnen. Und das ist ein Turnier, was die Ninjas auf ihrem Heimatplaneten, beziehungsweise die sind ja alle auf der dunklen Seite der Sonne, die bösen Ninjas, haben die sich ja versteckt. Ein Turnier, was sie nochmal austragen, um zu gucken, wer ist der mächtigste und beste Ninja. Und wer dieses Turnier gewinnt, der ist dann der Ninja-König, der ist der Ninja-King. Ja, das ist die Idee hinter dem Song.
Und ein ziemlich schneller Song, oder? Würde ich so aus dem Bauch heraus sagen.
Ja, normaler Victorious-Song, würde ich sagen. So, das ist das Tempo, in dem wir uns ganz wohl fühlen.
Okay. Ja, wir springen ein Album weiter nach vorne. Und den Songtitel haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Auch wieder eine wunderbare Alliteration. Das mächtige, magische Mammut. Wenn ihr jetzt noch Money dahinter geschrieben hättet, dann wäre es ja eine Vierfach-Alliteration.
Aber dann wärst du so kindisch gewesen, weil das hat ja was mit Ice Age zu tun. Und das machen wir dann doch nicht. Wir
Ach
sind ja
so.
hier ernste Power-Mittler.
Also albern darf es sein, aber nicht kindisch. Okay, das ist der Untertitel für die Folge. Albern, aber bitte nicht kindisch.
Ja, das können Heavysaurus machen. Ja, okay, die Idee hinter diesem Song, das Mighty Magic Mammoth, ja, ist eins, also auch so ein typischer Charakter aus unserer Welt, der auch Jahrtausende im Eis befreit war und noch bei der ersten Dino-EP noch gar nicht mitgemacht hat bei der World War, bei der Dinosaur Warfare. Aber der Konflikt hat sich ja zugespitzt, sprich die Ninjas haben dann irgendwann angegriffen, also brauchten wir neue Helden, neue Verbündete, neue Charaktere. Und davon ist das Mammut eben eins. Und das wurde dann aus dem Eis befreit durch einen Kometeneinschlag, hat mystische, magische Kräfte, kann Laser schießen und ist ein ganz, ganz kraftvoller Charakter in unserer Lore. Das ist so ein bisschen die Story dahinter. Ne? Klingt jetzt vielleicht gar nicht so überwältigend heroisch, aber ja, Mammut aus dem Eis wird befreit, kann Laser schießen. Oh, geil.
Und da gab es damals als Bonus auf dem Digipack, wenn ich mich nicht irre, ein sogenanntes Radio-Edit von dem Song. Läuft so Musik tatsächlich im Radio oder ist das eher so nach dem Motto, naja, ist ein bisschen kürzer?
Da bin ich komplett überfragt. Gab es da ein Radio-Edit? Ja?
Ich glaube wohl, ja.
Ja, was wurde denn da rausgeschnitten? Das Gitarren-Solo oder was? Keine Ahnung.
Ich kann es ja eben noch mal nachgucken. Also.
Ja.
Es sind 17 Sekunden offenbar. Vielleicht ist es das Intro, weil am Anfang hörst du ja nur
Ja.
so Stampfen, ne? Und das quasi
Ich habe.
Tröhnt, Trompeten, das
Genau.
Tröhnen.
Genau, das macht Sinn. Das macht Sinn. Ja, daran erinnere ich mich. Das wurde irgendwann mal gekürzt für Radio Edit, genau. Ja.
Aber nochmal, läuft so Musik wirklich irgendwo im Radio, auf Radio Bob oder so oder auf irgendwelchen Spaten-Radiosendern? Ich habe da wirklich keine Wahrnehmung dran, weil ich überhaupt und gar kein Radio höre.
Ich höre auch überhaupt und gar kein Radio. Höchstens, wenn ich mal mit meinem Vati in seinem Auto irgendwo hinfahre, da läuft dann sowas wie Radio Bob. Aber ich glaube, 16 Uhr Feierabend Verkehrsprogramm läuft nicht unbedingt Victorious. Vielleicht in der Midnight Hour oder wie man das da nennt, von 1 Uhr bis 4 Uhr in der Früh. Ich kann es dir nicht sagen. Also anhand meiner GEMA-Abrechnung laufen wir, glaube ich, nicht im Radio, was ein bisschen schade ist. Dann würden da andere Zahlen draufstehen, aber naja.
Wie ist das? Man kriegt einen bestimmten Satz für eine Ausspielung, oder? Also wenn ein Song einmal im Radio läuft, kriegt man ein paar Cent irgendwie so in der Größenordnung, ne? Ist das nicht so bei der GEMA-Ausschüttung?
Ja, irgendwie so wird es schon sein. Also ich möchte jetzt nicht wissen, was George Michael immer noch jedes Jahr verdient, wenn Last Christmas irgendwo läuft, ne? Da wird schon ein bisschen mehr sein, als wie wenn irgendwo einmal Mighty Magic Mama von Victorious läuft.
Ja, also ich wüsste auch gar nicht, ob es wirklich Radiosendungen gibt, die Metal wirklich featuren. Also klar, Disturbed oder sowas läuft bestimmt auch auf Mainstream-Radiosendern, aber ich kann mir auch nur schwerlich vorstellen, dass sowas wie Terra Atlantica, Victorious und auch die Eon Gods irgendwo im Radio laufen, so nachmittags, wie du schon sagtest, vielleicht nachts irgendwann, so zwischen 11 und Mitternacht, irgendwie so, das könnte ich mir auch noch vorstellen.
Naja, bei Radio Bob könnte das schon funktionieren. Da haben wir jetzt am Wochenende, da lief sogar mal Manowar am Vormittag, ist mir aufgefallen. Das lief da in der Hotellobby und ich dachte mir, hey, das ist doch Manowar und es war dann tatsächlich Radio Bob. Und bei sowas wie Rockland und Co., ja, die spielen von den ganz harten Bands ja auch immer nur die Balladen. Das ist jetzt nicht wirklich der Rede wert. Ja.
Was lief denn vom Manowar? Warriors of the World United?
Wars of the World, genau.
War ja klar, was soll auch sonst. Ich hätte, also wenn sie jetzt gesagt hätte, das Pleasure Slave, dann hätte ich gesagt, oh, okay, das überrascht mich jetzt ein bisschen, wenn das irgendwo im Radio gelaufen wäre. Aber gut.
Ich habe aber bei Radio Bob tatsächlich auch schon mal Kings of Metal gehört,
Okay. Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. Damit springen wir zum aktuellen Album, zum World War Dinosaur. Und wir hatten schon kurz drüber gesprochen. Evil Mean Megalodon. Was kannst du uns dazu verraten?
Ja, das Megalodon ist ja bekanntlich ein riesengroßer Urzeithai und die Ninjas hatten im Weltraum schon fliegende Haie, auf denen sie geritten sind. Und jetzt sind sie aber ja wieder auf der Erde und versuchen, von unter Wasser anzugreifen. Und die haben ein riesengroßes U-Boot, was als Hai getarnt ist. Das ist das Megalodon. Das Megalodon ist sozusagen die Unterwasserstation, von wo aus die Ninjas jetzt operieren. Und da das ja ein großes, böses, mächtiges Wesen ist, brauchten wir auch einen großen, mächtigen, bösen Gastsänger. Und das ist eben Tetzel von Aseblut und All for Metal. Ja. Ist ein sehr geiler Song, meiner Meinung nach. Wir spielen den auch live, wirst du dann ja in Bochum sehen. Der kommt, glaube ich, auch ganz gut an.
Also ist das Megalodon quasi die Cosmic Space Commando Base Underwater sozusagen.
Ja, richtig. Wenn man sich das Plattencover auch genau anguckt, erkennt man ja auch diese Details, dass aus dem Megalodon bzw. aus dem Hai, dass das Raketen schießt, sprich Torpedos, dass es eigentlich eine getarnte U-Boot-Station ist.
Ja, kommt hier im Text auch vor. Also irgendwo habe ich Submarine gehört und habe mich dann
Ja.
gefragt, ob ihr mit dem Megalodon ins Land of Submarines tauchen könnt, um Terra Atlantica zu treffen.
Ja, da würden wir mal richtig aufräumen im Land of Submarines, wenn wir mit dem Megalodon da auftauchen. Da treten wir dir mal richtig in den Arsch.
Ich kann mir das gerade so richtig vorstellen. Vielleicht ist das ein Potenzial für eine neue Pseudo-Beef-Kampagne auf Social Media, so wenn das Megalodon im Land of Submarines ankommen würde, was dann los wäre. Man weiß es nicht.
Das ist eine gute Idee, die du da hast. Ja, denk mal drüber nach.
Ja, kannst du Tristan ja verkaufen, kannst du sagen, hat Markus sich ausgedacht. Ja, der wieder, ist schon klar.
Ja, mach mal.
Ich glaube, er hat mir auch erzählt, er wollte ein aufblasbares U-Boot mit auf die Bühne nehmen. Ich bin gespannt, ob er es tun wird.
Ja, bisher hatten sie das noch nicht dabei. Ich glaube, das ist auch immer so eine Budgetfrage. Aber die könnt das ruhig machen, die Jungs. Ich bin da voll dafür, klar. Nur mehr als mehr.
Twilight Force hatten mal so einen aufblasbaren Drachen für einen Song. Es war, glaube ich, Flight of the Sapphire Dragon haben sie gespielt und dann haben sie den ins Publikum geworfen. Das war auch sehr lustig.
Ja, glaube ich. Aber wenn wir jetzt alle irgendwas Aufblasbares mit auf die Bühne bringen, ist das ja auch irgendwann ausgelutscht, glaube ich.
Ja, vor allen Dingen muss das ja auch wieder heil zurückkommen und
Ja.
hoffentlich geht es nicht kaputt. Also das, bei aufblasbaren Dingen, die man ins Publikum wirft, hätte ich auch immer arge Bedenken, ob das wirklich noch heil wieder bei mir wieder ankommt am Ende. Naja.
Ja, es ist immer noch eine berechtigte Sorge.
Ja, und jetzt ist die Zeit für dich gekommen. Du darfst mir jetzt auch gerne drei Songs nennen, die ich in die Podcast-Playlist packen soll. Jetzt aber natürlich nicht von euch, sondern Musik, die dir persönlich wichtig ist. Also entweder nur so als Beispiel vielleicht der Song, der dich zum Metalhead gemacht hat oder dein Lieblingssong aller Zeiten unter der Prämisse, dass es nicht Schnappi, das kleine Krokodil jetzt ist, ne? Aber oder vielleicht auch was ganz Aktuelles, was du, keine Ahnung, heute Morgen oder bei deinem Spaziergang vorhin gehört hast und gedacht hast, bäm, das ist aber mal richtig geil, das sollte jeder Metalhead unbedingt mal gehört haben. Fühl dich frei, man macht hier alles richtig und alles falsch gleichzeitig, also nicht drüber nachdenken zu lange.
Ja, ich würde auf jeden Fall Mirror Mirror von Blind Guardian nehmen, weil das so der Song war, bei dem es für uns so ein bisschen angefangen hat durch die älteren Brüder von unserem Bassisten. Die waren große Blind Guardian-Fans und es war Anfang der 2000er, war das die Zeit, deswegen Mirror Mirror von Blind Guardian, ganz, ganz großer Klassiker. Dann einer meiner aktuellen Lieblingssongs ist The Tyrant Dies at Dawn von Dream Evil, von der letzten Dream Evil-Scheibe. Geht um Schwerter, geht um Rache für den König zu nehmen, geht darum, den Tyrannen zu töten. Also mehr Metal geht eigentlich nicht. Und als drittes würde ich gerne King of Gods von den Ion Gods nehmen. Das ist ein sehr, sehr geiler Song. Wie gesagt, ich habe riesengroßen Respekt vor den Jungs, was sie da machen. Die geben sich ganz, ganz viel Mühe, sind ganz, ganz tolle Menschen. Deswegen King of Gods von Ion Gods.
Wunderbar. Ich habe noch mal eine Frage zu eurem Cover-Artwork dann, bevor wir wirklich in die Zielgerade schon einbiegen. Es ist jetzt ja, wenn ich mich nicht völlig irre, das erste Mal, dass ihr auf dem Cover auch selbst gezeichnet drauf seid, oder? War das eine bewusste Entscheidung, mal was anderes zu machen? Weil zum Beispiel die Grail Knights machen das ja auch. Und mit denen wart ihr ja auch mal und mit Terra Atlantica vor längerer Zeit auf Tour. Weiß ich noch, weil das war, glaube ich, eines meiner ersten Konzerte nach Corona. Und es war eine ausverkaufte Clubshow im Kulttempel in Oberhausen.
Ja, es war auf jeden Fall eine bewusste Entscheidung. Wir hatten ja, beziehungsweise ich hatte dann ja die Idee für das Cover Artwork und ich habe gesagt, okay, diesmal wollen wir gerne auch als diese Helden dargestellt werden. Das ist jetzt aber unabhängig davon, dass das die Grail Knights auch gemacht haben. Es gibt ja viele andere, die sich auch selbst auf dem Cover Artwork darstellen. Modern Talking sind immer selbst auf ihren Plattencovern gewesen. Und da habe ich mir gedacht, da können wir das mit Victorious ruhig auch mal machen.
Modern Talking haben das auch gemacht. Okay, ja. Also wenn du jetzt gesagt hättest, Queen hätten das auch gemacht, wäre das auch okay gewesen, aber Modern Talking haben es natürlich auch gemacht, ja.
Ja, wenn die wollen das können, dann können wir das auch, ne?
Ja, vor allem, wenn man sich so schön zeichnen lassen kann, ne? Und
Richtig, richtig. Oder Doro Pesch, ja. Doro Pesch sieht seit 30 Jahren aus wie 25 auf ihren Plattencovern. Also können wir das mit Victorious auch machen.
ja, auf jeden Fall. Ich meine, man muss sich ja irgendwas überlegen, um aufzufallen oder auch um im Gespräch zu bleiben. Und wenn man nicht schon auffällt durch dieses bunte Cover mit jede Menge Laser drauf, wird man bestimmt auch sich fragen, wer sind denn diese fünf Gestalten, die da rumtouren? Und wenn man dann noch auf ein Konzert geht und die Leute auch noch in diesem Outfit auf der Bühne stehen, ist das bestimmt eine Sache, die lange im Gedächtnis bleibt, würde ich mal behaupten.
Ja, genau darum machen wir das ja. Wenn wir jetzt nur mit Jeans und T-Shirt auf die Bühne gehen würden, fänden die Leute die Musik bestimmt auch toll, aber es geht ja hier auch um Show, es geht um Entertainment, Unterhaltung. Aber wir wollen den Leuten ja auch was Visuelles bieten. Und dieses ganze abgefahrene Konzept mit Dinos, Ninjas und so weiter, das funktioniert unserer Meinung halt auch viel über das Visuelle. Und darum wollen wir nicht bloß wie so ein paar Holzfäller-Studenten aussehen und wollen den Leuten auch was Visuelles geben.
Kann ich bestätigen, habe ich bisher auch bekommen, wenn ich euch live gesehen habe.
Ja.
Ja, Dirk, vielen Dank. Wir sind quasi am Ende angelangt, aber eine letzte Tradition haben wir noch hier im Podcast. Der Gast darf die Hörer in den Tag, die Nacht oder wann auch immer man sich inspiriert fühlt, Metal-Podcasts zu hören, verabschieden und ihnen gern noch ein paar weise Worte mitgeben. Lebensweisheiten oder sonst was. Es darf auch gerne einfach dein Lieblingszitat aus eurem Album sein. Die Bühne gehört dir für die Verabschiedung. Ich kann nur sagen, vielen Dank. Ich hatte sehr viel Spaß und ich glaube, wir sind beide zwei ziemliche Nerds, was manche Themen angeht, habe ich so irgendwie im Gefühl.
Ja, es war sehr, sehr, sehr angenehm mit dir. Vielen, vielen Dank für das ganz tolle Gespräch. An deine Hörer, an hoffentlich neue Fans, die wir gewonnen haben. Ja, sag Nein zu Drogen und nur mehr ist mehr. Nur mehr Laser, nur mehr Power Metal ist mehr. Und hör doch mal in unsere neue Scheibe rein. Wir würden uns sehr, sehr freuen, wenn ihr uns auf Spotify folgt, wenn ihr unsere Videos guckt, wenn ihr vielleicht auch mal eine CD kauft, kommt bei den Konzerten vorbei. Vielen, vielen Dank für euren Support. Ohne euch wäre das alles nicht möglich, ja.
Vielen Dank. Ciao, Dirk.
Mach's gut, Markus.
Einzige goldene Regel: Wir sollten uns nicht ins Wort fallen, weil das ist dann bei dem Zoom-Call immer so ein bisschen doof vom Ton. Also dann schaltet Zoom immer irgendwie, ich weiß nicht, was die da machen, aber dann hörst du irgendwie nur noch ganz eigenartig und genau. Das ist völlig dir überlassen. Das könntest du bitte einmal für das Intro einfach nur sagen.
Also ich soll nur sagen, ein Interview mit Jock von Victorious.
Genau.
Okay. Interview mit Jock von Victorious.
Du nimmst es auch schon auf, oder? Oder?
Ja.
Okay, wunderbar. Und dann legen wir jetzt einfach los. Das heißt, ich mache gleich die Anmoderation und sage irgendwann Hallo Dirk und dann schauen wir mal, wo es uns in diesem ersten Termin hinträgt. Sind wir irgendwie zwischendurch mal falsch abgebogen, aber macht ja nichts. Ich hoffe, es hat dir trotzdem Spaß gemacht.
Ja, natürlich, natürlich.
Dann setzen wir genau da wieder an.